Hallo und herzlich willkommen zum Serious Games Podcast rund um spielerische Methoden zum interaktiven Trainieren und Moderieren. Das sind Serious Games.
Ja, willkommen zurück zum Serious Games Podcast und heute für mich irgendwie eine ganz besondere Folge. Ich habe, ich gucke gerade auf die andere Seite. Ich habe mir sagen lassen, leeren Steinsfels bei Heilbronn, das ist da, wo du, lieber Veit Richter, wohnst. Was für eine Ankündigung. Wir haben im Vorgespräch ganz kurz mal überlegt, also es muss eine Play for Agile gewesen sein, 2015, 16, 17, wer weiß. Schön Rückersbach, das verlinke ich natürlich alles. Und ich habe mir auch sagen lassen, du bist mittlerweile, oder ich fange andersrum an, ne? Ganz viele Spiele, auch einige, die wir in diesem Podcast schon gecovert haben sozusagen, und natürlich ganz viele Spiele aus Marx und Dennis Buch, da steht dein Name so als Quelle hinten dran, da kannst du es gleich mal ein bisschen verraten, warum, wieso, weshalb, vielleicht machen wir einfach nochmal einen anderen Podcast zum Thema, wieso lohnt es sich auch Spiele selber zu entwickeln. Ja, du bist mittlerweile auch Mitorganisator oder im Orga-Team der Play for Agile. Ich habe gesehen, du beglückst die US-amerikanische Seite. Zumindest ist in diesem Jahr die Agile Alliance oder die Agile 24 in Dallas. Und da machst du sogar gemeinsam mit dem Dennis mehrtägigen Track. Jetzt gibt es so viele Dinge, über die wir sprechen konnten. Veit, ich habe dich allerdings dennoch wie die meisten meiner Interview-Gäste und Gästinnen gefragt, was ist eigentlich dein Lieblingsspiel? Und ich weiß, wir hatten drei in der Auswahl, dann waren es noch zwei und jetzt sind wir beim T-Shaped House of Santa Claus gelandet. Also erstmal ein ganz herzliches Willkommen zum Podcast und gleich meine zwei Eingangsfragen. Also was sollten unsere Hörenden über dich wissen? Für diejenigen, die noch nie deinen Namen in irgendeiner Quellenangabe gelesen haben. Und was ist eigentlich dein Pitch für dein Lieblingsspiel? Also so quasi 30 Sekunden, wie erklärst du jemandem, worum es da geht, warum das hilfreich wirksam sein kann, der noch nie etwas davon gehört hat?
Ja, hi, okay, genau. Mein Name ist Veit, bin unterwegs als Agile Coach, Scrum Master, Trainer, alles Mögliche in die Richtung. Und wie du schon vorhin sagtest, ich glaube auch, es müsste irgendwie Play for Agile irgendwo noch vor Corona-Zeiten, da wo wir uns noch gegenseitig direkt sehen konnten, muss es gewesen sein, wo wir uns das erste Mal gesehen und kennengelernt haben. Genau. Was macht mich aus? Ja, genau, Spiele, also alles Mögliche, was Erlebbares angeht, Simulation, Dinge kennenzulernen und irgendwie nicht nur eine PowerPoint-Folie durchzuklicken. Das ist so das, was mich immer so ein bisschen antreibt. Und ich glaube, das ist auch, so können wir auch den Pitch direkt einsteigen. Mhm. Dieses Thema T-Shaped House ist entstanden an der Stelle, da wurde mal gesagt, hey Veit, wir haben hier von diesem T-Shaping gehört und wir haben uns überlegt, das könnte was Interessantes für uns sein. Kannst du uns da mal eine Präsentation zu machen? Und dann hieß es, du hast eine halbe Stunde Zeit. Dann war eben dieser Gedanke, 30 Minuten, ich habe PowerPoint aufgemacht, habe angefangen zu schreiben und schon nach 5 Minuten Schreiben habe ich gemerkt, ich habe keine Lust mehr. Mhm. Ich mag keine PowerPoint machen und so ist dieses Spiel entstanden. Ja. Also mit der Grundmotivation, wie kriegt man in unter 15 Minuten Personen das Konzept von T-Shaping rübergebracht, so dass es verstanden wird und man es dann unter Umständen auch noch vertiefen kann.
Das klingt gut. Und ich überlege mir gerade, was für eine schöne Welt das wäre, wenn es vielen Menschen die PowerPoints aufmachen und kreieren, ebenso ergehen würde wie dir. So nach 5 Minuten, hey, können wir daraus nicht eine Interaktion oder ein Spiel oder eine Simulation machen? Ja, ja.
Und den Beamer einfach auslassen.
Das wäre dann nicht schlecht, ja. Ich habe verstanden, das ist auf jeden Fall etwas, was du dann einsetzen würdest, wenn vielleicht auch wenig Zeit ist. Aber lass uns mal ganz, 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 ganz von vorne anfangen. Also du hast gesagt, es gab da eine Anfrage und dann hast du dir überlegt, okay, wie kriege ich T-Shapism? Was gab's auf
der Gitter?
Wie kriege ich das erklärt? Aber erzähl doch erstmal, was war das für ein Setup? Also wem musstest du das erklären? Vielleicht was wussten die auch und wie bist du dann auch vorgegangen? Also nachdem du festgestellt hast, nach 5 Minuten, PowerPoints wird's wohl nicht.
Ja, genau. Also es war prinzipiell, war es eine Runde von Managern, die eben gesagt haben, so dieses Thema hier in unserer Leadership-Runde wäre es irgendwie ganz spannend, mal neue Konzepte rüberzubringen oder neue Konzepte zu lernen. Und was wir gelernt haben, ist, Cross-Funktionalität in Teams funktioniert ganz gut. Und jetzt haben wir von diesem T-Shaping gehört, wissen aber nicht so richtig, was ist denn der Unterschied. Wir würden da gerne mal mehr von erfahren, vor allem eben aus diesem Spezialistentum raus. Und da verspricht T-Shaping irgendwie eine Lösung zu sein.
Ja.
Das heißt, das Setup, das initiale Setup, wie auch das Spiel entstanden ist, war eben genau mit 30 Minuten Zeit und 4 Teilnehmer. Inzwischen funktioniert das Spiel besser, so rund 10 bis 20 Teilnehmer, aber auch mit 4 Teilnehmern, das war so der Grundgedanke, wo es einfach darum ging, okay, 4 Teilnehmer das Ganze rüberzubringen. Und initial war dann einfach auch so ich habe wenig Material vor Ort, ich habe wenig Platz vor Ort, ich kann nicht, auch in einer 15-Minuten-Session kann ich jetzt nicht anfangen, eine halbe Stunde Erklärung zu machen, wie ein Spiel funktioniert.
Genau.
Also brauche ich irgendwie was Einfaches, was Kleines, was jeder versteht. Mhm. Und das waren mal so die Grundlagen davon. Also eine einfache Methode, wenig Zeit, wenig Teilnehmer und trotzdem irgendwie was rüberbringen.
Ja. Okay. Und ich will das einfach nochmal rausstellen, weil ich finde das einfach sehr zentral. Ne? Natürlich hättest du auch 30 Minuten was erzählen können und Studien zeigen und nette Bilder und eine Metapher und vielleicht eine persönliche Geschichte, wo du gescheitert bist und danach von jemandem an die Hand genommen wurdest und der dir geholfen hat, den Rubikon zu überqueren und dann warst du erfolgreich und da sollen sich da jetzt alle eine Scheibe abschneiden. Warum glaubst du eigentlich, dass genau dieses Erleben oder das was machen mit den Teilnehmenden wirksamer ist?
Ich glaube, jeder von uns kennt diese Geschichte beziehungsweise diesen Moment, wo jemand auf ihn zukommt und sagt, weißt du noch, damals im Training hast du beispielsweise diejenigen, die sich mit User Story Mapping auskennen und diese typische Übung mit dem Taxi, dem frühen Morgen, also der Morgenübung und wo dann ein halbes Jahr später noch Leute sagen so in die Richtung, ja, aber hey, wir können nicht mehr anfangen, uns die Zähne zu putzen, wenn das Taxi hupt. Und genau dieser Moment, das bleibt für die Leute einfach drin. Da bleibt nicht drin, damals auf Folie 17, sondern es bleibt drüber, hey, das Taxi hupt. Und genau diese Momente zu erzeugen, dass es einfach nicht nur ankommt im Sinne von, jojo, ich habe es mal gesehen, sondern ich habe es erlebt. Mhm. Und ich kann darauf auch referenzieren und habe irgendwie noch was, wo ich dann sagen kann, in dieser Übung damals, wo ich selber den Stift in der Hand habe und Folgendes gemacht habe, da haben wir doch gelernt, dass,
genau.
Wenn wir das als Bezug nehmen, wie genau können wir darauf anwenden, wie können wir daraus lernen und mit der aktuellen Situation umgehen. Mhm. Also ich finde, das Erleben macht es einfach deutlich, vivid memories, lebendigere Erinnerungen, als wenn man das nur mal gesehen, gehört hat.
Ja, absolut. Also ich bin ganz bei dir. Und wenn ich mit Trainierenden arbeite, die dann aber sagen, ja, aber ich habe doch trotzdem und das Flipchart und die PowerPoint ist doch schon da. Ich meine, das kann man ja trotzdem verteilen, ne? Im Nachgang oder zum Nachlesen oder als Ressource auf der Webseite zur Verfügung stellen. Also wir wollen das ja nicht verteufeln, aber eben, ne, wie du sagtest, vielleicht die Vivid Memory first. Und ja, das ist mit Sicherheit dann eher ein Erleben statt ein PowerPoint.
Nun gut. Es ist natürlich auch ein Stück weit einfacher und auch skalierbarer. Also wenn man irgendwie sagt, ich weiß noch nicht, ob ich 10 oder 100 Teilnehmer habe, dann irgendwie zu sagen, und jetzt bereite ich Übungen vor, ist immer ein bisschen schwierig.
Absolut.
Ist man mit einer PowerPoint einfacher dran. Wenn ich irgendwie so ein zweitägigen Training aufbreche, dann habe ich immer den größten Reisekoffer, den es irgendwie gibt.
Ja.
Und da sind dann Seile, Bälle, Klebeband, Spaghetti. Ich glaube, die meisten wissen warum.
Ja.
Also alles mögliche Zeug dann auch dabei. Und ist der Aufwand natürlich alleine in der Vorbereitung und im Packen ein bisschen höher.
Ja, und ich habe, aber das Zitat habe ich geklaut, ne? Weil es ja so viele und mittlerweile auch also Spielesammlungen gibt, ne? Jetzt Tasty Cupcakes war wahrscheinlich noch zu unserer Zeit so das innovativste Kompendium, ne? Mittlerweile gibt es ja Bücher und Sammlungen, die da ein bisschen besser strukturierter herkommen und aktueller. Aber die Zeit, die wir dann gewinnen, weil eben ein Spiel vielleicht schon beschrieben ist und übrigens auch gleich das, was du uns präsentierst, die können wir dann genau nutzen, um das dann an die Gruppengröße, an das Thema, an die Materialvielfalt, die da ist oder eben nicht, anzupassen. Ich glaube, da wir sind da trotzdem gefordert. So
Da vielleicht eine kleine Randnotiz, weil du gerade die Tasty Cupcakes erwähnt hast, die waren jetzt eine ganze Weile lang so ein bisschen unter der Oberfläche. Die sind jetzt aber tatsächlich bei der Agile Alliance angekommen unter der Führung. Das heißt, die übernehmen auch weiter die Organisation und es wird demnächst richtig groß auch wiederbelebt. Das heißt, Tasty Cupcakes sollte demnächst wieder mit ganz vielen neuen Spielen und Struktur und allem Möglichen um die Ecke kommen.
Klingt gut.
So, dass man es auch wieder richtig gern benutzt.
Ja, super, super. Ich verlinke alles, was du auch erwähnt hast, so nebenbei, die Spaghetti und das Taxi, das Huft, verlinke ich alles, da kann man dann noch nachlesen. Aber nochmal zurück zu der Ausgangslage. Du hast gesagt, wenig Material. Also was musst du denn tatsächlich mitbringen, beziehungsweise welches Material, welche Voraussetzungen brauchst du denn, mal ganz logistisch gesehen vielleicht?
Genau. Also ich habe zu dem Zeitpunkt oder in dem Spiel gesagt, okay, ich mag eigentlich so gut wie gar nichts mitnehmen, dass ich weiß, vor Ort habe ich Flipcharts, ich habe Klebeband und ich habe Stifte. Mhm. Das heißt, die Grundlage vom Spiel und der Grundgedanke ist einfach, wir sagen, also Ziel haben wir ja schon drüber gesprochen, das Thema T-Shaping, aber von der Grundlage sagen wir das T-shaped Haus von Santa Claus. Also man muss irgendwie wissen, wie man das Haus von Santa Claus malt. Viele kennen auch bestimmt eine sehr ähnliche Online-Übung, die aber tatsächlich mit der T-Shaped-Übung nicht wirklich viel zu tun hat, nur natürlich, dass man auch da das Haus von Santa Claus benutzt. Mhm. Das heißt, mehr als Stifte, Flipcharts und ein bisschen Klebeband, um die Flipcharts an die Wände zu kleben, weil am idealsten braucht man 3 Flipcharts pro Gruppe.
Okay,
3 pro Gruppe, ja. Viel mehr braucht man gar nicht.
Okay.
Das und was man noch machen kann, ist oder was man machen sollte, ist eine kleine Vorbereitung, und zwar, dass man jeder Person einen kleinen Zettel in die Hand drückt, auf der so ein paar Sachen stehen. Da gehe ich gleich nochmal später ein bisschen drauf ein.
Absolut.
Da gibt es auch nochmal einen Link, den kann ich dir gleich mitgeben. Da habe ich das Ganze so gemacht, dass man sich das ausdrucken und zurechtschneiden kann. Dann braucht man das nicht selber zeichnen. Genau, dass da einfach jeder weiß, wie und was er zu tun hat.
Hervorragend, noch mehr Zeit gespart, ne? In der Vorbereitung, wie gesagt, die sollte wohl investiert sein in die Bedarfs- und Bestandsanalyse und dann ins Design. Du hast aber noch eine Sache erwähnt, die Gruppen. Wie ist das, wie sind die Teilnehmenden strukturiert? Du hast gesagt, initial waren es ja mal nur 4 Teilnehmende. Was ist jetzt deine Empfehlung für die Gruppengröße?
Genau, also das ist die größte Gruppe, die ich da bisher moderieren durfte. Gleichzeitig waren, glaube ich, 30, 35 Personen. Mhm. Und die Übung funktioniert ganz gut. Ich sag mal, also optimalerweise hat man irgendwas zwischen 11 und 12 Personen pro Gruppe. Mhm. Und zwar, das Ganze ergibt sich so ein Stück weit daraus, wenn man sich vorstellt, das Haus von Nikolaus, wie viele Striche das braucht. Mhm. Da gibt es einmal das X in der Mitte, das sind 2 Striche. Mhm. Dann das Kästchen drumherum, sind nochmal 4, ergibt 6. Und das Dach. So, nochmal 2, das sind also 8 Striche, die es insgesamt gibt. Mhm. Also in mindestens 8 Personen macht da schon mal sehr viel Sinn.
Okay.
Und dann kann man eben nach oben so ein bisschen skalieren bis zu 12. Und das funktioniert dann ganz gut. Und mit diesen 3 Gruppen gleichzeitig haben wir eben nicht nur 3 Flipcharts in den Raum gestellt, um diese Übung zu machen, sondern gleich 9 Flipcharts. Das heißt, die durften dann auch noch durcheinander laufen. Das hat dann gleich noch so einen kleinen Energizer-Moment mit reingebracht. Ja. Das heißt, dass die Flipcharts bunt gemischt waren und die Menschen miteinander kollidiert sind, was dem Spaß jetzt nicht unbedingt nachgedacht hat.
Okay, ich lerne, also gehen wir mal vielleicht weiter von 3 Gruppen aus, 3 Personen oder 3 Gruppen 4 Personen. Sorry. Also das heißt also, in den Ecken oder im Raum sind da nochmal eben diese 3 Flipcharts platziert oder eben 3 Flipcharts, die an der Wand hängen. Das ist ja, okay.
Genau, also vielleicht, um es am einfachsten zu machen, ich versuche es einfach mal so rund zu beschreiben. Stellen wir uns vor, wir haben 10 Teilnehmer. Ja. Und wir machen an 3 Ecken vom Raum einfach jeweils ein Flipchart.
Genau.
Das Flipchart einmal in der Mitte horizontal teilen, einfach, dass man gut 2 Runden darstellen kann. Okay. Man kann natürlich auch sagen, ich nutze 2 Flipcharts, 1 für die erste, das zweite für die zweite Runde. Das heißt, ich habe jetzt in 3 verschiedenen Ecken vom Raum jeweils so ein Flipchart. Mhm. Jeder bekommt dann eine kleine Karte und auf dieser Karte sieht er das Haus vom Nikolaus und 8 mit diesen 8 Strichen. Und ein Strich ist besonders fett gedruckt. Mhm. Was die Personen gesagt bekommen ist, das ist dein Skill, das ist die Tätigkeit, die du machen kannst, und zwar du kannst genau diese Linie zeichnen.
Ja. Mhm.
Das heißt, eine Person sieht dann zum Beispiel, okay, sie kann die rechte Dachseite zeichnen oder sie kann die linke Seite vom Haus zeichnen oder. Mhm. Und dann, wenn das Spiel beginnt, wenn die Runde beginnt, eine Runde dauert immer ungefähr 2 Minuten, sagt man eben, okay, ihr habt jetzt 2 Minuten Zeit, um so viele Häuser wie möglich zu zeichnen. Mhm. Das funktioniert folgendermaßen. Ihr geht zu einem Flipchart. Dort zeichnet ihr mit eurem Skill, den ihr habt, einfach mal euren Strich. Mhm. Ihr dürft genau einen Strich pro Flipchart zeichnen. Nicht null, nicht zwei, sondern ein. Mhm. Und dann müsst ihr weiterlaufen zum nächsten Flipchart. Und auch dort dürft ihr wieder euren Skill anwenden, mhm, und so weiter und so fort. Mhm. Das heißt, alle laufen die ganze Zeit im Kreis umher und malen eben ihre Striche, die sie machen können. Mhm. Um so ein bisschen mehr Chaos zu erzeugen und vor allem, um das Ganze nicht zu vorhersehbar zu machen, also das wäre ja ein bisschen komplexer zu machen, bekommt die eine Hälfte den Auftrag, im Uhrzeigersinn zu laufen, die andere Hälfte gegen den Uhrzeigersinn.
Okay.
Wenn alle hinter sich herlaufen, wüsste man schon immer genau, wie das Flipchart aussieht. So genau. Kriegt man ein bisschen Chaos rein.
Okay, ja. Und das ist alles auf diesen Tickets, ne? Auf diesen kleinen Zetteln, die die Teilnehmenden bekommen,
genau,
steht auch dieser
also auf dem Zettel.
Okay.
Mhm. Ja. Genau, also das heißt, man sieht da, dass man sieht man sieht das Haus von Nikolaus, mhm, man sieht seinen eigenen Skill und in welche Richtung man, okay, laufen soll. Ja. Mhm. Und so entstehen eben in diesen zwei Minuten immer mehr Häuser. Mhm. Und das Besondere ist natürlich, jeder hat seinen Skill und die meisten Skills gibt es nur einmal. Mhm. Ich merke mir aber, wem ich den Skill gegeben habe, das linke Dach zu bauen. Und nehme den von diesen zwei Minuten nach ungefähr einer Minute, anderthalb Minuten raus.
Ja.
Und bequatsche ihn ein wenig. Mhm. Also ich sage ihm auch, du bist jetzt im Urlaub. Das heißt, der Rest vom Team darf weiterarbeiten, aber du hast jetzt Urlaub. Mhm. Und man sieht dann natürlich schön, wie alle anderen die ganze Zeit weiterarbeiten und durch die Gegend rennen und ihre Striche machen. Ja. Aber natürlich dadurch, dass ich jemanden rausgenommen habe, der einen Unique Skill hat, mhm, kann das Team gar keinen Wert mehr erzeugen.
Okay. Mhm.
Das fällt den Teams natürlich nicht auf. Auf der einen Seite wissen sie nicht, dass er diesen besonderen, genau, Skill hat und, ja, dass sie dadurch ein Problem haben. Auf der anderen Seite sind sie viel zu fokussiert auf ihre Arbeit. Mhm. Mhm. Und dann die letzten 10 Sekunden darf er nochmal mit rein. Und dann gibt es so ein Mini-Outro, wie hat es sich angefühlt? Wir schreiben mal kurz auf, wie viele Häuser so geschafft wurden, mhm, und was wir so, wie sich das Ganze angefühlt hat. Und was man dann sieht, ist normalerweise sehr viele unfertige Häuser, mhm, und ein paar fertige. Mhm. Wenn man so fragt, ist euch sonst was aufgefallen? Dem wenigsten fällt auf, dass es diesen Urlaubsmoment gab.
Ja, ja.
Passiert nicht. Und wenn man dann fragt, wie war euer Fokus, worauf habt ihr euch konzentriert, ist der Fokus eben meistens in Richtung, naja, so viele Striche wie möglich zeigen. Mm-hmm. Und dann starten wir in die zweite Runde.
Okay.
Die zweite Runde ist genau wie die erste. Mm-hmm. Wir haben weiterhin, jeder hat seinen Skill, darf genau das gleiche tun wie auch vorher, nur mit einem kleinen Unterschied. Und zwar darf jeder neben dem Skill, den er hauptsächlich macht, ja, auch alle anderen Striche zeichnen. Mm-hmm. Nur mit dem kleinen Unterschied, dass er dafür sich ein wenig verrenken muss. Und, okay, zwar, stell dir vor, normalerweise benutzt du den Stift mit der rechten Hand.
Genau.
Und dann musst du den Stift in die linke Hand nehmen, okay, und da aber den Mittelfinger und den Ringfinger nach unten, also so ein bisschen so den Schweigefuchs,
okay, ja, oh,
dann auf den Mittel- und Ringfinger den Stift legen und mit den anderen zumachen,
okay,
so, und dann so zeichnen.
Okay.
Das macht keinen Spaß und ist sehr unangenehm.
Ja, ja. Okay.
Und somit, also der Gedanke dahinter ist so ein bisschen, ich kann meinen Skill, den ich richtig gut kann, mhm, den kann ich auch mit meiner primären Hand machen. Und die Skills, die ich nicht so gut kann, naja, da muss ich mich ein bisschen zu verrenken, aber es geht halt auch.
Mhm. Und dauert länger.
Und dauert auch länger.
Ja.
Und dann lasse ich die Teams exakt das gleiche nochmal spielen. Mhm. Nur dieses Mal nehme ich wieder nach einer Minute, mhm, für 30, 40 Sekunden wieder jemanden raus, und zwar diesmal denjenigen, der das rechte Dach machen kann, okay, auch ein Skill, den nur er hat, den, ja, sonst niemand hat.
Ja.
Und lass die anderen weitermachen. Was, mhm, man dann natürlich auch viel sieht, die meisten zeichnen irgendwie nur noch mit der linken, mhm, Hand, kommen ganz selten dazu, mal ihren primären Skill zu machen.
Okay.
Aber natürlich, dieser Skill, der jetzt nicht mehr da ist, dieses rechte Dach, stört das Team nicht mehr, weil sie können es trotzdem vollenden.
Ja,
nur, ja, halt mit ein bisschen mehr Aufwand.
Okay.
Und dann nach 2 Minuten kann man natürlich auch sehr schön debriefen, was man dann jedes Mal sieht. Deutlich mehr Häuser sind natürlich fertig geworden.
Ja.
Weniger unfertige Häuser, meistens pro Flipchart maximal ein unfertiges Haus. Also die wenigsten Teams fangen irgendwie 2 Häuser parallel an.
Mhm.
Und dann kommt natürlich dieser schöne Moment, dass man fragen kann, wo lag denn der Fokus in der ersten Runde drauf? Wo lag der Fokus in der zweiten? Mhm. Von vorhin wissen wir ja noch, Fokus in der ersten Runde. Möglichst viele Striche zeichnen, mhm, möglichst häufig den eigenen Skill verwenden. Und in der zweiten Runde ändert sich das. Mhm. Meistens sagen, ich weiß schon gar nicht mehr so richtig, was mein Hauptskill ist. Ich habe mich darauf fokussiert, Mehrwert zu schaffen.
Mhm.
Ich habe mich darauf, genau, fokussiert, Häuser fertig zu bringen.
Mhm.
Das heißt, statt zu schauen, muss mein primärer Skill gerade genutzt werden, wird halt eher geschaut, wo kann ich gerade vielleicht ein Haus fertig machen und damit Wert erzeugen.
Okay. Und sag mal, die beiden Runden, ich versuche mir die gerade so ein bisschen vorzustellen, ne? Weil ich sag jetzt mal, bis auf den zweiten Skill, also mit der anderen Hand und den beiden Fingern unten, also ich darf was anderes tun, dauert länger, ist ein bisschen schmerzhafter. Gibt es denn sonst noch Unterschiede? Ich denke auch von bestimmt von der Dynamik im Raum oder von wie viel Bewegung auch im Raum ist. Ist das auch ein Reflexionsmoment oder etwas, was den Teilnehmenden auffällt?
Die Motivation ist in der ersten und zweiten Runde überraschend gleich hoch.
Okay. Mhm.
Das heißt, obwohl es eine, ich sag mal, relativ stumpfsinnige Arbeit ist, in der ersten Runde ist dieser Fokus mehr auf, ich möchte effizient sein, ich möchte möglichst viel rausprügeln. Und dass gerade gar kein Wert geschaffen wird, fällt gar nicht so richtig auf.
Ja, ja, ja.
Das ist auch vielleicht, weiß nicht, ob ich da zu viel reininterpretiere, aber auch so ein bisschen, das ist nicht meine Verantwortung. Die Verantwortung, hier den Wert zu erzeugen, hat halt irgendjemand anders. Aber ich tue mein Bestes für das Teamwork und deswegen ist da sehr viel Bewegung. Und ich würde sagen, in der zweiten Runde ist vielleicht sogar ein Ticken weniger Bewegung, weil dadurch, dass die Menschen ja den Stift wechseln müssen in die andere Hand, geht ein bisschen Zeit verloren. Das Zeichnen dauert ein bisschen länger. Also auf die Art ist schon ein bisschen weniger Bewegung.
Okay. Und sag mal, es gibt keine dritte Runde.
Genau. Also okay. Es gibt so ein paar Bonussachen. Wir hatten das auf der Play for Agile letztes Jahr ausprobiert und hatten auch ein bisschen experimentiert mit verschiedenen anderen Sachen, die man noch machen kann. Kommen wir bestimmt gleich noch dazu. So verschiedene kleine Add-ons, die sich noch anbieten. Ja. Und da hat man noch eine dritte, vierte, fünfte Runde gemacht. Okay. Aber das Hauptlearning, und das war ja auch die Grundlage,
genau.
Ich hatte gesagt, eine halbe Stunde. Und in dieser halben Stunde möchte ich trotzdem noch 3-4 PowerPoint-Folien zeigen.
Ja.
Das heißt auch im Debriefing, dass man über T-Shaping da trotzdem noch mal erzählt. Aber die Übung soll relativ kurz sein. Und das ist 2 Runden, 2 Minuten mit ein bisschen Erklärung und allem drum und dran, kommt man dann vielleicht auf 10-12 Minuten.
Ja, ja.
Aber eine dritte Runde ist tatsächlich gar nicht vorgesehen.
Okay. Und ich will doch noch mal so ganz kurz einfach zusammenfassen, ne? Also 2 Runden, die dauern jeweils 2 Minuten. Du würdest jeweils eine Person, das ist die mit dem Unique Skill, also entweder linkes Dach oder rechtes Dach, nach circa 1 Minute für so 30 Sekunden ablenken, in ein Gespräch verwickeln, sie rausziehen, ihr sagen, dass sie Urlaub hat und danach darf sie aber vielleicht nochmal die letzten 10 Sekunden oder so wieder nochmal partizipieren. Okay. Die Einladung, also habe ich es verpasst, ich gucke gerade mal in meine Notizen. Also die Einladung ist schon für jede Runde, euer Ziel ist es, so viele vollständige Häuser wie möglich zu schaffen unter der Verwendung eures Unique Skills, also in Runde 1, darf ich auch nichts anderes machen und muss da noch die Reihenfolge, Uhrzeigersinn gegen Uhrzeigersinn, beachten. Und beim zweiten Mal habe ich eben die Freiheit, auch andere Striche zu machen, solange ich einfach meine andere Hand benutze und die ungewöhnliche Fingerhaltung. Okay, ich würde dich ganz gerne noch fragen, was sind denn noch Dinge, auf die du achtest, also während das läuft, also während den 2 Minuten?
Also während die Übung läuft, ist, glaube ich, das eine, worauf man achten muss, dass die Personen ihre Richtung einhalten.
Okay.
Also das reicht, wenn 2-3 Personen das missachten und einfach gegen die Richtung laufen, dann ist das nicht so schlimm. Ja. Wenn man aber merkt, dass irgendwie 80-90% in die gleiche Richtung laufen,
genau.
Dann ist es nicht mehr komplex.
Ja.
Weil du musst dir vorstellen, du kommst dann an das Flipchart und die Personen, die vor dir waren, die waren auch an dem vorherigen Flipchart vor dir. Das heißt, jedes Flipchart sieht exakt gleich aus. Und ich muss mich nicht neu orientieren,
okay.
Wodurch so ein bisschen Komplexität aus dem Spiel genommen wird. Also darauf achte ich so ein bisschen, dass ich eben schaue, dass die Reihenfolge so ein bisschen passt. Und das Zweite, ich muss mir natürlich jederzeit so ein Stück weit merken, wer hatte nochmal das linke Haus, wer hatte das rechte Haus, das linke Dach und das rechte Dach, dass ich die währenddessen rausziehen kann und dass ich die im richtigen Moment mir irgendwie schnappe.
Okay.
Weil das will ich natürlich vorher auch nicht anmoderieren, dass das passieren wird.
Genau.
Und deswegen da die Übersicht zu behalten, wo sind die gerade und wann kann ich mir die schnappen, dass ich sie da rausziehe. Das sind die 2 Sachen, auf die ich da während der Moderation noch achte.
Und was sind denn Dinge, die den Teilnehmenden so auffallen? Also kommt da vielleicht auch so ein bisschen nach der ersten Runde, ne, kommt da noch die Frage, ob man das Spiel ein bisschen hacken darf, ob man vielleicht eine Regel ein bisschen biegen darf, brechen darf, oder haben sie vielleicht andere Verbesserungsvorschläge oder noch andere Einfälle? Was kommt da so häufig und was kommt da vielleicht auch eher selten, was dich vielleicht auch mal überrascht hat als Beobachtung?
Also gerade nach der ersten Runde, dadurch, dass ja gleich dieses, hey, wir machen jetzt eine zweite Runde, in der zweiten Runde kommt das, damit ist der größte Schmerz schon adressiert. Das heißt, was die Teams natürlich merken und die Teilnehmer so in die Richtung, naja, wir haben jetzt hier zwar eine Runde gemacht, aber es fühlt sich nicht sehr produktiv an, weil die Häuser sind alle unfertig. Das ist irgendwie traurig und deswegen, wir würden ganz gerne produktiver sein, wir würden gerne mehr Mehrwert schaffen und dadurch, dass dann gleich diese neue Regeländerung kommt, ist dieser Schmerz schon ein bisschen beseitigt.
Ja.
Da kommt gar nicht so viel mehr im Sinne von dürfen wir noch, können wir noch, sondern der Rest der Regeln ist dann eigentlich einigermaßen akzeptiert.
Ja, ja, das ist doch schön. Was ja auch immer ein schöner Gesprächsstarter ist. Wie können wir produktiver sein? Und ja. Fühlt es sich wirklich immer traurig an, wenn man nicht produktiv ist?
Genau.
Richtig. Ja, okay. Ja, super. Du hast schon gesagt, deine Debriefing-Frage ist dann, also neben dem Zählen, unfertige Arbeit, fertige Arbeit, was war der Fokus? Wie hat es sich angefühlt? Gibt es noch weitere so Lieblingsfragen, die du nimmst, um dann genau, entweder den kleinen Input oder vielleicht sogar schon, ich schiele in Richtung Transfer. Also es soll ja auch gerne was auslösen bei den Teilnehmenden, wo sie vielleicht sich mitnehmen für ihre Arbeitswelt. Wie war das damals bei den Managern und was sind so heute Transfermomente, die du gerne mit Debriefing-Fragen hebst?
Ja, also damals bei den Managern war es ganz klar, da war dieser Unterschied, hier schaut man auf dem ersten Plakat, wir haben irgendwie 5, 6 unfertige Häuser und 1 fertig und auf dem zweiten Plakat genau umgekehrt, wir haben 5, 6 fertige Häuser und 1 unfertiges, was fühlt sich besser an? Und dann eine relativ schnelle Überleitung, weil wir hatten ja keine Zeit, hin zu PowerPoint, wo es dann auch einfach darum ging, was bedeutet T-shaped, I-shaped, Paintbrush-shaped und was weiß ich, was es alles für Formen gibt, da nochmal drauf einzugehen. In der Moderation, wenn da auch ein bisschen mehr Zeit ist, vor allem diese Frage, ist euch während der ersten 2 Minuten, während des Ablaufs der ersten 2 Minuten was aufgefallen? Man kommt dann meistens an, nö, nicht wirklich. Okay, in der zweiten 2 Minuten, nö. Ist euch aufgefallen, dass euch jemand gefehlt hat? Und das ist so der Moment, wo dann meistens so 1, 2 Personen merken es vielleicht, aber der Großteil nicht, weil du kennst bestimmt das Video mit den Bällen und dem Grizzly, der man wirft sich Bälle zu und im Hintergrund läuft ein Grizzly durch, wie viele Ballwechsel passieren. Also während des Stressmoments oder während des Fokus sieht man den Grizzly nicht. Genauso das, dass einer in Urlaub geht, fällt gar nicht so richtig auf. Aber das ist dann eben dann auch der Punkt, wo man sagen kann, okay, in der ersten Runde, wen habe ich denn rausgenommen? Da meldet sich jemand, okay, du hattest das linke Dach. Wer hatte denn sonst noch das linke Dach? Und keiner hat das linke Dach. Alle gucken so gegenseitig und sehen so, oh, keiner hatte das linke Dach. Ach, das erklärt auch, warum wir so wenig Häuser fertig bekommen haben.
Genau.
Und dann in der zweiten Runde, wen habe ich rausgenommen? Den mit dem rechten Dach. Wer hatte noch das rechte Dach? Und dann auch sieht man auch, niemand hatte das rechte Dach. Und das ist natürlich ein schöner Gesprächsstarter, dieses, ja klar, in der ersten Runde macht das ein Problem, weil wir können gar keine Häuser ab diesem Zeitpunkt mehr fertig machen. Wir können gar keinen Mehrwert mehr reinbringen, weil diese Person gefehlt hat. In der zweiten Runde war es auch schmerzhaft, weil diese Person rechte Dächer einfach schneller zeichnen kann. Aber es war nicht so schlimm, weil die anderen konnten es mit übernehmen. Und damit kommt man natürlich super in diesem Moment in die Überleitung, um über Urlaub zu sprechen oder den sogenannten Truck- oder Busfaktor. Also was passiert, wenn eine Person von uns vor die Tür geht und von einem Bus, sagen wir, krank wird, dass wir ein Problem haben?
Ja.
Und also dieses, wie viele Personen aus dem Team dürfen ausfallen, damit wir immer noch Wert erzeugen können. Und dann wird ganz schnell klar, in der ersten Runde ist das 1. Ist so gut wie egal, wer rausfliegt. Wir haben ein Problem und in der zweiten Runde ist die Zahl sehr hoch, weil es kann jeder die anderen Skills mit übernehmen.
Genau. Und nochmal, auch ne, natürlich, wenn die anderen Skills langsamer, vielleicht nicht in der Qualität, ja, vielleicht auch schmerzhafter in dem Sinne, ne? Vielleicht auch für einen selbst nicht so befriedigend, ne, weil ich kann ja jetzt nicht so die optimale, ne, wie in meinem Skill perfekte, sehr gute Arbeitsleistung erbringen. Aber es ist natürlich eine spannende Frage dann. Ne?
Ein bisschen so verzitterte Linien. Das ist genau. Schon, ja, richtig.
Und
in der Vorbereitung gibt es vielleicht noch was, ja, fällt mir gerade
genau,
ein.
Ja, gerne.
Ja, also ich habe ja gesagt, es gibt 8 Linien in dem Haus von Santa Claus. Jetzt ist natürlich die Frage, was mache ich jetzt, wenn ich 6 oder auch 12 Teilnehmer habe.
Ja.
Und da ist eben auch nochmal das, wir wollen natürlich dieses Problem so ein bisschen in den Vordergrund rücken. Deswegen, wenn man 12 Teilnehmer hat, dann kriegen 8 Teilnehmer die 8 Striche. Und die restlichen 4 Teilnehmer kriegen alle die Grundlinie, also die untere Linie von den Häusern.
Okay.
Damit fordert man natürlich nochmal das Problem. Also das heißt, deutlich mehr unfertige Häuser entstehen, weil alle, ganz viele von diesen unteren Strichen kreiert werden. Mhm. Also das ist so eine kleine Besonderheit. Alles über 8, die kriegen einfach alle diese unteren Striche und dadurch wird das Problem noch größer. Ein bisschen herausfordernder ist es, wenn man unter 8 Personen hat. Da würde ich prinzipiell empfehlen, also zum Beispiel bei 6 Personen, da kriegen halt dann 5 von den... ich fange gleich nochmal neu an. Ich habe bis heute noch keine schöne Lösung dafür
gefunden. Für was denn? Vielleicht kriegen wir einen.
Genau, da kriegen dann vielleicht 3 Personen Skills, die es sonst nicht gibt. Mhm. Der Rest vom Team kriegt dann den Rest vom Haus. Das heißt, die haben dann nicht nur eine Linie, die sie zeichnen können, sondern haben 2, 3, 4 verschiedene Linien, die sie zeichnen können. Aber auf die Art entsteht dann auch mit unter 8 Personen die gleichen Learnings und die gleichen Erkenntnisse. Ja.
Okay, also du musst schon ein bisschen dann aufpassen, ne? Wie die Skills verteilt sind, um dann zumindest also den einen Engpass oder den fehlenden Skill, sei es aus Urlaubszeiten, A, moderieren zu können, aber B natürlich auch dann zu fokussieren, dass es eben viel angefangene Arbeit gibt, ne? Weil vielleicht auch sehr viele einen Skill hatten, ne? Grundlinie, Basic Skill vielleicht, aber einen Skill hatten. Okay. Was sind denn so mal Beobachtungen gewesen, die dich so eher überrascht haben? Also wo du sagst, habe ich so noch nicht gehört, aber ja, steckt irgendwie auch irgendwie ein Quäntchen Wahrheit mit drin.
Spannende Frage. Ein Feedback, was recht häufig kommt und ich habe es jetzt aber oft bei der Moderation vergessen, war so dieses, hey, mach doch mal, dass jeder Teilnehmer eine andere Farbe vom Stift bekommt. Mhm. So sieht man auch deutlich schneller und einfacher, wer hat denn jetzt wo welche Häuser gezeichnet. Klar, aus der ersten Runde sehen dann alle Häuser gleich aus, weil das linke Dach immer in Rot gezeichnet wird. Ja, ne? Und in der zweiten Runde sieht man dann, dass die Häuser bunter werden, weil man und kann dann auch besser debriefen, wie oft habe ich meinen primären Skill genutzt und wie oft den sekundären Skill.
Okay.
Also das war schon mal so ein interessantes, auch so ein kleiner Game-Hack, den man da noch mit reinbringen kann, das mit reinzubringen. Und ansonsten natürlich dann gerade im Debriefing, was ist denn eigentlich T-Shaping, wenn wir darüber sprechen, dann auch dass diese ganzen anderen Formen, die es noch gibt. Also ich kannte bis dato so dieses Thema T-Shaped, I-Shaped, vielleicht noch Square-Shaped.
Okay.
Also alle müssen alles perfekt können, das, was es eigentlich nicht gibt. Ja. Und dann kam eben Paintbrush-Shaped. Stell dir vor, du nimmst so einen riesengroßen Malerpinsel, packst den in einen Bottich rein und ziehst den einmal über die Wand, dann läuft das überall ein bisschen anders runter.
Ja.
Also zu zeigen, es ist nicht nur ein T, ich habe einen perfekten Skill, alles andere kann ich so ein bisschen, sondern es gibt ein paar Skills, die kann ich so ein bisschen, ein paar, die kann ich gar nicht, ein paar, die kann ich super. Also ne, das ist sehr bunt gemischt.
Ja.
Dann kam natürlich noch sowas wie Y-shaped und P-shaped und also ganz viele verrückte Ideen, welche Buchstaben man noch so reinbringen kann in das T-Shaped-Muster. Also da hatten wir schon viel Spaß mit.
Ja, super, super. Also auch genügend Futter, sag ich mal, um einfach zu vertiefen. Und ich meine, jetzt ist so meine Frage, bevor wir dann nochmal über die Varianten auch sprechen, aber was nehmen die Teilnehmenden jetzt mit? Also was sollen sie über ihre eigene Arbeit dann reflektieren? Gibt es da auch schon so Initialmomente oder Ideen, wo es dann darum geht, hey, was heißt das eigentlich? Wie müssen wir uns aufstellen? Was fehlt uns eigentlich im Team? Wie gehst du damit um? Wie begleitest du Teams dabei? Weil das sind ja dann vielleicht auch Dinge, ja, ne, mal so ein Skill, klar, ne, Hand verwiegen und auflegen, das geht ganz schnell, aber es gibt ja viele, viele andere Dinge da draußen, die sich eben nicht so schnell lernen lassen. Also noch nicht mal mit einem mittelmäßigen Ergebnis, ne, sondern also da musst du ja auch investieren. Und das kostet ja auch Zeit und Geld und Energie und Mühe und vielleicht auch Fehlzeit, wenn die Person dann in einem Udemy-Kurs sitzt, statt im Meeting.
Richtig. Genau, also ich denke, das wichtigste Learning ist wirklich dieses Gefühl, das man am Ende hat. Mhm. Dieses Gefühl, dass in der zweiten Runde der Fokus nicht auf, ich will effizient arbeiten, sondern ich möchte effektiv Mehrwert bringen. Dass das wirklich rüberkommt und man auch wirklich merkt, und es macht auch irgendwie Spaß, derjenige zu sein, der ein Haus fertig macht, wenn man das vorher nicht tun konnte. Also das ist, glaube ich, schon so ein wichtiges Learning. Ein zweites, dass T-Shaping nicht heißt, jeder im Team muss alles perfekt können, weil das Spiel zeigt einfach, ich kann ein Skill perfekt und alle anderen, naja, muss halt so ein bisschen. Also ich denke, das sind so die zwei wichtigsten Learnings. Was bedeutet wirklich T-Shaping? Dass es eben nicht dieses Square-Shaping ist, sondern eher, dass ich habe den einen perfekten Skill und alles andere so ein bisschen. zu dem Thema tiefer gehen oder was sind so die Punkte, die da noch im Nachgang kommen. Aus dem Management 3.0 ist, was ich dann immer ganz gerne anbiete, ist das Thema Team-Competency-Matrix. Also die Team-Competency-Matrix auch zu nehmen, um als Team selber nochmal zu reflektieren, wie das aussieht und wie sich das anfühlen kann und wie man sich da auch weiterentwickeln kann. Also eben auch diesen Gedanken. In dem Spiel ist der Busfaktor ja Anzahl Teilnehmer minus 1. Heißt, wenn wir 10 Teilnehmer haben und 9 fallen aus, dann kann der eine alleine immer noch Mehrwert bringen. Mhm. Und das ist natürlich surreal, das in der Arbeitswelt immer wieder hinzukriegen. Also ein Team, das aus 8 Entwicklern entsteht, keine Ahnung, 7 davon sind gleichzeitig im Urlaub, passiert erstmal selten. Und dass dann der eine alle Skills hat, die es braucht, muss ja gar nicht mit drin sein. Dann eben als Team mit Hilfe der Team-Competency-Matrix zu sagen, welchen Skill brauchen wir denn wie oft? Und müssen den, wenn den Skill 4 Leute brauchen, reicht das, wenn 2 von diesen 4 das so, ja, wenn es sein muss, so zur Not einigermaßen können oder müssen die da perfekt drin sein?
Ja.
Also, dass man sich wirklich, statt zu sagen, was können wir eigentlich, zu schauen, was brauchen wir eigentlich, sich im zweiten Schritt zu mappen und dann auch rauszufinden, wo sind vielleicht unsere Schwachpunkte, wo müssen wir uns weiterentwickeln. Mhm. Und oft genug kommt es dann vor, dass man gar nicht sagen muss, der Frontend-Entwickler, der so gern Frontend entwickelt, der muss jetzt zum Backend-Entwickler gemacht werden, zum Full-Stackler, sondern dass irgendjemand, dass man die Skills, wo man ein bisschen eng unterwegs ist, wo man zu wenig davon hat, dass ich dann auch jemand finde, der sagt, hey, ja, ich hätte da Bock, mich weiterzuentwickeln, vor allem, weil ich jetzt weiß, dass ich damit dem Team einen riesen Vorteil machen kann, dass ich dem Team einen Mehrwert bringen kann, deswegen möchte ich mich da auch weiterentwickeln. Also das ist so ein, wenn man das Verständnis von T-Shaping mal rübergebracht hat und das Team das auch hat, ein sehr schönes Werkzeug, dann im zweiten Schritt damit umzugehen und eine Lösung zu finden für die eigenen Herausforderungen.
Genau, und ich glaube, da steckt natürlich viel drin. Ich werde das auch verlinken, ne? Das wird irgendein Artikel zum Thema Team Competency Matrix vom Management 3.0. Vielleicht gibt es schon einige Hörende, die das schon kennen. Aber es ist ja, wird ja so ein bisschen trianguliert. Ne? Das eine ist ja, was ist das Ziel? Also wie generieren wir Mehrwert? Ja, wozu sind wir überhaupt ein Team? Und dann auf der anderen Seite genau erstmal auch zu erkennen, was ist denn da? Mhm. Und dann genau Gap oder Interessen, das muss ja nicht top-down entschieden werden, so du machst jetzt X, sondern auch zu sagen, Mensch, guck mal, so können wir mehr Mehrwert generieren. Wer findet sich da, wie gehen wir damit um? Und vielleicht gab es ja auch schon spürbare Momente, wo dem Team ja auch vielleicht implizit, jetzt mit Sicherheit explizit dann spürbar bewusst geworden ist, dass dass da was fehlt. Ne?
Richtig, also gerade diese Situation, jemand ist im Urlaub, ein zweiter wird krank und auf einmal haben wir gar keinen mehr da, der Datenbank-Know-how hat und jetzt kommt irgendein wichtiges Produktionsproblem. Jetzt sitzen wir da und müssen irgendwie von außen, außerhalb des Teams noch jemanden suchen, der uns jetzt hilft, weil wir haben niemanden, der diesen Skill hat, also damit umgehen zu können. Also ich denke, dieser Busfaktor, der sollte stets über 2 liegen, also irgendwie 3 und höher ist da ganz gut. Ja. Und wenn man dann auch rausfindet, so in die Richtung, naja, okay, wir haben jetzt niemanden im Team, der sich mit Datenbanken noch auseinandersetzen will, dass man dann auch beim Anforderungsprofil eines neuen Entwicklers, den man irgendwann mal sucht, da auch schon einen Wert drauf legt, dass man sagt, ja, wir gucken mal hier zurück auf diese Liste, wir wissen, wo unsere Schwachstellen liegen, dann gucken wir doch mal, dass die nächste Person, die wir einstellen, vielleicht auch genau diese Skills mitbringt, dass wir da eben das Risiko eines Ausfalls im Team auch verringern können und uns gemeinsam als Team wieder mehr auf den Mehrwert fokussieren können.
Ja, ja. Nein, das klingt doch gut. Ne? Risikominimierung durch Skill-Optimierung im Team. Ja? Und ich oft feststelle, dass das manchmal wirklich vergessen wird, ne? Dass die Aufgaben, die man da so gestellt bekommt, ja Aufgaben für ein Team sind, ne? Und nicht für Einzelne, die dann alles wuppen. Spannend, spannend. Jetzt hast du kurz erwähnt, es gibt noch ein paar genau Ideen, Experimente, Hacks, Game of Thrones, wo du auch gesagt hast, okay, da haben wir ein bisschen experimentiert mit so Variationen. Gibt es da vielleicht noch ein, zwei, die du teilen willst? Also nochmal auch mit dem Wissen, dass so wie du es jetzt erklärt hast, mit den beiden Runden, mit den Karten, verlinke ich alles, kann man genau diese Gespräche heben und genau das auch initiieren. Aber was sind noch so Variationen? Also Farben habe ich gehört, dass man weiß, wer hat an was gearbeitet, wer hat nicht genug Striche gemacht oder eben auch, ist die Vielfalt, ist es bunter geworden, ist es vielfältiger geworden. Was noch?
Genau, die Transparenz nochmal so ein bisschen hervorzuheben. Mhm. Ansonsten, worauf man natürlich nochmal ein bisschen schauen kann, ist natürlich auch die Qualität. Also sind die Häuser wirklich schlechter geworden? Also dadurch, dass man jetzt nicht mehr mit der rechten Hand zeichnet, sondern anders. Und da sieht man meistens auch, dass man sich da fast sogar mehr Mühe gibt. Mhm. Also dass das auch schon noch mit vorkommt. Und so ein Thema, was mit rausgekommen ist oder was man noch ändern kann, ist, dass derjenige, der in Urlaub geht, kurz nochmal, bevor er in Urlaub geht, nochmal zum Team ruft, hey, übrigens, das rechte Dach, das geht jetzt in Urlaub. Also, dass so ein bisschen diese Transparenz entsteht. Das wird, erlaube ich natürlich nicht explizit in den ersten zwei Runden, aber ich habe es bisher auch noch nie verboten. Aber dass so ein bisschen mehr Transparenz wird, vielleicht müssen wir diesen Skill ein bisschen mehr abbilden, dass man da auch den Fokus drauf legt, was fehlt uns gerade und wo müssen wir damit mit rein, dass das gut funktioniert. Mhm. Dass man nicht jedes Mal sich neu einstellen muss, sondern das schon im Hinterkopf hat.
Okay. Ja. Spannend. Ich gucke gerade so ein bisschen auf meine Fragen. Du hattest auch vorhin ganz kurz erwähnt, also ich werde auch den Podcast mit dem lieben Ralf auch verlinken. Ne? Da ging es auch um das Haus von Nikolaus, aber in einer anderen Art und Weise. Also nur weil das Spiel gleich heißt, heißt es nicht, dass es das gleiche Spiel ist. Du hast kurz erwähnt, also kann man die Variante, die du gerade erzählt hast, auch online spielen? Also hast du da...
Ich habe es tatsächlich bisher noch nicht ausprobiert. Also ich habe die Variante vom Ralf schon ganz oft gespielt in Trainings und sehr erfolgreich auch da das Ganze mit rüberbringen können. Also zumindest dieses Thema agile Zusammenarbeit und so ein bisschen dieses Work-in-Progress-Limits und alles Mögliche. Ich habe mir auch vorher nochmal überlegt, wie würde man es wahrscheinlich online machen? Und ich glaube, da ist eben genau dieses, man muss sich irgendwie überlegen, wie mache ich es schwieriger, die Maus zu benutzen und auch gleichzeitig, wie kann ich diese Abstände darstellen, dass das Laufen von A nach B ein bisschen Zeit kostet. Deswegen, was man ganz gut machen kann, ist, also auf dem einen, wenn man dann auf einem Miro oder einem Muleboard zum Beispiel arbeitet, dass man natürlich sagt, diese drei Flipcharts, die stelle ich einigermaßen weit weg. Das heißt, dass ich auch jedes Mal ran und wieder rausscrollen muss, dass ich zumindest da so ein Stück weit auch das Laufen von A nach B darstelle. Und auf der anderen Seite, dass ich die rechte Hand benutze, wenn ich ganz normale Striche mache und die linke Hand und dann aber mit dem kleinen Finger die linken zeichnen muss und so die Richtung. Da muss man natürlich ein bisschen seinem Team vertrauen, dass es funktioniert. Klar. Aber ansonsten, dadurch, dass halt wirklich Bewegung in dem Spiel ist, kann man es auch ganz nett so nach einer Mittagspause als Energizer mit einbauen, wenn man es denn vor Ort tut. Insofern, ich kann mir gut vorstellen, dass das auch so ein Stück weit den Spaß und den Unterschied macht, dass das vor Ort wahrscheinlich deutlich besser funktioniert, als es online funktionieren würde. Vor allem eben mit den Learnings, auf die man sich da fokussieren möchte.
Ja, und du sagst was Schönes, ne? So quasi als Energizer, eben natürlich nur das inhaltlich passt, ist ja klar, aber das Schöne, was ich nochmal rausstellen will, ne, zweimal zwei Minuten. Plus natürlich ein bisschen Setup und erklären und Zettel verteilen und dann ein Outro und ein Debriefing. Okay, aber wir reden wahrscheinlich, wenn man das jetzt super schnell macht, mit über 15 Minuten, 20, wenn du es dann noch anbindest und noch eine Story erzählst und in Erzählen kommst, was ja auch gar nicht sein muss, weil die Teilnehmenden ja ins Erzählen kommen sollen, sind wir mit 20 Minuten, das ist super. Na, da bin ich ja auch eher so der Minimalist und denke, ja, 3, 4, 5, 6, ne, solcher kleinen Übungen in einem Tag, in einem Meeting, in einem Training, in einem Workshop, da haben wir ganz andere memorable Moments, ja,
geschaffen. Genau, also entweder genau richtig im Rahmen eines Trainings oder natürlich, wenn man weiß, das Team hat eine Herausforderung mit dem Thema Busfaktor, Risiko und T-Shaping, dass man dann noch wirklich sagt, bevor wir hier die Team-Competency-Matrix einigermaßen trocken irgendwie durcharbeiten, dass man dann noch sagt, okay, jetzt machen wir mal so eine kleine Übung gleich zu Beginn, dass wir die gemeinsame Motivation und das gemeinsame Erlebnis da auch haben.
Absolut. Cool. Gibt es da noch, genau, du hast ja so viel angesprochen, ne? Busfaktor, Risiko, T-Shape. Gibt es noch andere Modelle? Also du hast ja dann Team-Kompetenz-Matrix angesprochen. Gibt es so andere Themen, die das sehr gut anschlussfähig sind? Also wo du sagst, ja, das hat auch mal schon schöne Brücken gegeben.
Gute Frage. Ich glaube, das ist schon einigermaßen erschöpfend, eine ganze Menge damit reingekommen. Bestimmt vergesse ich da auch das ein oder andere. Es ist schon wieder ein, zwei Wochen her, dass ich das letzte Mal durchgeführt habe. Aber bestimmt kommen da noch andere Dinge hoch, aber nichts, was ich jetzt direkt noch mit einwerfen könnte.
Nein, und ich meine, du hast ja beschrieben, ne, die ursprüngliche Idee war mal eine kurze Zeit, wenige Personen, ne, T-Shirt erklären, ein bisschen lebhaft auch machen, ins Erleben bringen, die Teilnehmer oder sie einladen, das zu erleben. Und jetzt natürlich, ne, ein fertiges, danke fürs Teilen, ne, ein fertiges Agile Game, was die Hörenden sich jetzt lesen und nachhören und von dir eben zehren können und von deiner Erfahrung und vor allen Dingen der Entwicklungsarbeit, würde man nie vergessen, dass der Moment, der Zustand der Teilnehmenden und von einem selbst ist ja einmalig, ne? Wenn wir das dann so anmoderieren und einladen, und da kann ja immer wieder was passieren, und ich glaube, die Hörenden haben ja ihre eigenen Themen, also da bin ich auch immer ganz, ganz gespannt.
Aber ich freue mich über all die Ideen und das Feedback, das noch kommt von anderen Hörenden, die es vielleicht auch ausprobieren. Ich gerne auf LinkedIn schreiben oder so.
Dann ja, super. Ich verlinke.
Freue ich mich jedes Mal drüber.
Absolut. Ich verlinke auch dein LinkedIn-Profil, auch die Webseite, die du nochmal mir schon geteilt hast, wo das auch beschrieben ist, wo man die Karten und Vordrucke und also natürlich. Wir freuen uns immer, und das auch zu teilen und zu gucken, was passiert ist und wie das wirksam war. Veit, was ist so dein ultimativer Facilitation-Tipp? Das muss jetzt gar nicht speziell auf dieses Spiel gemünzt sein, aber was würdest du unseren Hörenden so zurufen?
Das ist die Stille, die Nico meinte. Da hat man Zeit zum Überlegen. Ich glaube, ich würde da das nehmen, so ein bisschen aus dem Coaching heraus, drauf zu warten, dass irgendwie die Augen nach oben rechts gehen. Also wenn man irgendwie etwas tut, wenn man etwas sagt, wenn man gemeinsam eine Übung macht und dann eine Stille entsteht, und zwar nicht eine Stille von wegen, ja, jetzt ist mir langweilig oder was kommt denn als nächstes, sondern weil man wirklich sieht, in den Teilnehmenden, da entstehen gerade Gedanken, da entsteht ein Nachdenken. Auf solche Situationen zu achten, sowas auch ein bisschen zu fördern, und dann auch zu schauen, was habe ich jetzt gerade eben getan, dass genau das entsteht, wie kann ich das öfters tun, also auch welche Spiele, welche Übungen, welche Simulationen habe ich mitgebracht, wo die Teilnehmenden mich dann auch im Nachgang drauf ansprechen, wo ich sehe, dass etwas im Kopf auf einmal rattert. Ich glaube, auf sowas zu achten und das dann auch zu fördern, das ist etwas, was ich sehr gern weitergeben möchte.
Ja, schön. Ja, und zwei ganz wichtige Facilitation Skills, darauf zu achten, also präsent zu sein, bereit sein, das auch wahrnehmen wollen, ne? So nicht im eigenen inneren Suchmodus zu sein, sondern einfach auch bei den Teilnehmenden zu sein und auch zu fördern, ne? Also genau, mit guten Signalen, sag ich mal. Das muss ja nicht immer nur eine Frage sein, ne? Sondern das kann ja auch mal, genau, die Stille sein. Cool. Veit, was macht das, also letzte Frage zum Game, und dann können wir noch ein bisschen den Abschluss machen. Was ist so the secret sauce, steht auf meinem Zettel, aber was ist so, was macht the T-Shaped House für dich aus? Also was macht es wirksam?
Ich glaube, das Lachen. Es ist dieser Energizer-Moment, der da einfach drin ist, also wirklich dieses, ich hatte vorher noch kein so richtiges Spiel, wo ich sagen würde, das kann ich zuführen. Das ist das T-Shaped Game, also ein Spiel, wo ich T-Shaping so richtig schön mit erklären kann. Und das ist das einfach für mich. Also ein super Spiel, um eben genau in dieses T-Shaping-Thema reinzukommen. Und das ist dann eben nicht nur ein, wir sitzen am Tisch und basteln irgendwie oder müssen was schneiden, sondern wirklich Bewegung drin ist, die Leute ein bisschen lachen. Und am Ende auch halt diese Deep Learnings haben. Das ist ein, finde ich, total klasse.
Cool. Super. Also, vielen lieben Dank, dass du das mit uns geteilt hast. Und
danke für die Einladung.
Ja, gibt es noch irgendetwas, über das wir nicht gesprochen haben? Ich habe so das Gefühl, wir haben alles. Ne? Ich verlinke so viele Dinge. Ich habe mir sehr viele Notizen gemacht. Das wird eine lange Shownotes. Willst du noch kurz was erzählen über Dallas? Also ich weiß, kann ich auch verlinken. Ich weiß, es gab auch so ein Mini-Podcast dazu. Das verlinke ich auch alles. Aber wann geht's los und was habt ihr da vor?
Muss ich gerade selbst mal in den Kalender gucken, genau. Also wir haben jetzt der Dennis Wagner von dem Buch, was du auch vorhin schon mal in die Kamera gehalten hast. Und ich, wir fliegen zusammen am 27., 28. diesen Monats noch nach Dallas.
Ja.
Woche vorher, 2021.
Okay.
Und wir sind dann für 5 Tage bei der Agile 24, also von der Agile Alliance, und werden dort das Agile Games Lab gemeinsam machen. Das heißt, 5 Tage voller Spaß, Spiel und allerlei agiler Spiele auf allen möglichen Level, also von Beginner-Level über fortgeschrittenen Level bis natürlich zum Expertentum so in die Richtung. Und wir wollen dann auch schauen, dass wir ein neues kleines Konzept mitbringen, wo man auch selber eigene Spiele entstehen lassen kann. Da sind wir mal sehr gespannt. Also vielleicht generieren wir für dich dann demnächst 30 neue Podcast-Partner durch 30 neue Spiele. Ja. Dann musst du dann die Schlagzahl ein bisschen erhöhen, dann wird's 2 Stück pro Woche.
Ja, genau. Da reicht einmal die Woche nicht. Ich hab es vernommen, den Wink mit dem Zaunfall. Nein, ich glaube, das Buch hat auch schon so, oh Gott, unendlich viele Dinge. Und jetzt weiß ich nicht, kann man das noch sagen, ne? Dann soll man Ausschau halten auf wahrscheinlich Twitter. Ich weiß nicht, Twitter gibt's wahrscheinlich so nicht mehr, aber auf X oder auf LinkedIn oder auf Instagram, genau, während die Agile 24 läuft, oder dann vielleicht den ein oder anderen Nachklapp, den du mit Sicherheit dann auch twitterst oder vielleicht darüber schreibst und postest, sodass man auch sehen kann,
was. Das wird es auf jeden Fall geben. Also da werde ich wahrscheinlich auf LinkedIn da das eine oder andere nochmal teilen.
Super.
Und genau, mal schauen. Vielleicht will ich zu viel versprechen, aber vielleicht schaffen wir es ja nochmal, dass wir zu zweit Dennis und ich nochmal zu dir
kommen. Ich bin froh, dass du es ansprichst, aber nein, natürlich sehr gerne, weil, wie gesagt, wir können mit Sicherheit dann auch über Spieleentwicklung sprechen, aber wie es vorhin schon ein bisschen angetönt ist, ne, was mache ich eigentlich, wenn ich ein Spiel habe, aber das passt vielleicht nicht ganz so, was ich vorhab, wie soll man das hacken, tweaken, worauf gilt es dann zu achten, und vielleicht auch weit darüber hinaus, was eben solche spielerischen Momente, Memorable Moments, was es sonst noch so mit unseren Teilnehmenden so macht. Wow, aber jetzt haben wir ja erstmal eine gute Stunde auf die Ohren gebracht. Veit, vielen lieben Dank, dass du da warst.
Vielen lieben Dank dir, Julian.
Und an all unsere Hörenden. Also schaut wirklich in die Shownotes, da ist relativ viel verlinkt. Und dann wünsche ich euch beim Ausprobieren und beim Lesen ganz viel Spaß. Bis zum nächsten Mal, ihr euer Julian.
Ihr erreicht Julian unter hallo@keylearning.net. Er freut sich über Anregungen, Hinweise und Feedback.